Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von hier vorne. Ich habe es noch nicht geschafft, alle persönlich zu begrüßen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. O großer Gott und Vater, bitte gib mir die richtigen Worte, dich zu verherrlichen, dich groß zu machen, dein Wort auszulegen. Und gib uns bitte offene Herzen, dein Wort zu hören und es aufzunehmen. Danke für die Gelegenheit, die du uns heute schenkst, über dein Wort nachzudenken. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Ja, heute soll es weitergehen im Brief des Paulus an die Korinther. Der nächste Abschnitt, ich habe es mal genannt, Teil 4a. Ich habe den ein wenig gekürzt, den Abschnitt, weil er doch relativ lang ist. Dann wird es, so der Herr will und wir leben, das nächste Mal den Teil B geben, wo dann noch der zweite Teil des nächsten Abschnittes drankommt. Und die Stelle schlagt gerne mit mir auf, damit ihr da mitlesen könnt und im Text auch mit drin bleibt. Wenn ihr eine Bibel mithabt, der Text 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 18 bis 31. Und heute wollen wir uns dann bis 24 so diesen Text anschauen. Erst ein Überblick, der geht bis 31 und dann kommen wir aber wahrscheinlich nur bis 24. Da fürchte ich, wird die Zeit dann schon abgelaufen sein. Für mich ist das ein sehr schwieriges Thema. Jetzt nicht so sehr vom Verständnis in der Theorie, sondern in der täglichen Umsetzung eher. Also das so anzunehmen, damit so tagtäglich umzugehen, ist aber auch ein großes, ein großartiges und gewaltiges Thema. Es erscheint bizarr, weil es so ungewöhnlich, vielleicht unnatürlich, kann man sagen, ist. In unserem Alltag kommt es meistens anders vor. Aber es macht den Herrn groß. In Offenbarung, Kapitel 7, Vers 12 heißt es: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, so sieht's aus. Und das ist das Ergebnis der heutigen Predigt. Das habe ich jetzt sozusagen vorweggenommen. Da wollen wir hin, dass Gott groß wird oder groß ist. Aber fangen wir mal am Anfang an. Als Überschrift habe ich für heute gewählt: Der Herr bewertet anders. Aber weil er der Herr ist, ist seine Bewertung natürlich die Norm. Also er gibt ja das vor, was normal ist. Gott ist normativ. Und insofern sollten wir uns mit der Bewertung des Herrn auseinandersetzen. Kommen wir zunächst aber zum Bibeltext. Schlag gerne mit mir auf im 1. Korintherbrief. Kapitel 1, Abvers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit der Text. Ich möchte zunächst einmal zurückblicken zu dem, was wir das letzte Mal betrachtet haben, denn das ist ja der Text, der dann davor kommt in diesem Brief. Also kommen wir zu einem kleinen Rückblick. In der letzten Predigt haben wir uns mit Gottes Maßstab beschäftigt. War schon ein ähnliches Thema, ne? Bewertung und Maßstab, das passt ja so zusammen. Gottes Maßstab ist die Vollkommenheit. Gott fordert die Vollkommenheit. Und wir haben darüber nachgedacht, wie wir diese Vollkommenheit erreichen. Da gab es verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven. Das war das Bild, was ich dazu gezeigt habe. Und die Perspektive aus der Sicht Gottes ist, dass wir die Vollkommenheit durch Jesus Christus geschenkt bekommen. Gott sieht uns durch Jesus Christus und dadurch erscheinen wir vor ihm vollkommen. Dann haben wir aber auch darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserer Stellung, die wir durch Christus vor Gott bekommen, und unserem Zustand, unserer derzeitigen Situation, unserem Stand der Heiligung. Da hatte ich versucht, so eine mathematische Darstellung zur Erläuterung zu bringen, dass es eben bei der Bekehrung von dem sündigen Zustand in den Gerechten übergeht, denn alles ist uns vergeben, und dass dann aber erst der Prozess der Heiligung beginnt, bei dem wir nach und nach uns an diesen Zustand dann annähern, nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott uns gibt durch seinen Geist. Und dadurch dürfen wir dann wachsen. Und Paulus hat das hineingeschrieben in einen Kontext in der Gemeinde in Korinth, der darin bestand, dass die Korinther sich gestritten haben. Es war also schon, ging schon Richtung Gemeindespaltung. Der eine wollte es besser wissen als der andere und so waren sie also im Zwiespalt, zu wem man denn jetzt eigentlich gehört, und Paulus hat das dann klargestellt und richtiggestellt. Wir haben auch schon gehört, dass die Korinther eben eine in einer heidnischen Stadt wohnten mit starker griechischer Prägung und die Menschen liebten ihre Weisheit, die griechische Philosophie, so wie die Deutschen heute auch ihre Weisheit lieben, die deutsche Philosophie. Und die Menschen in der Gemeinde hatten eine ganze Menge von diesen philosophischen Ideen auch mit reingebracht in die Gemeinde. Und das ist heute, glaube ich, auch nicht viel anders. Und im heutigen Text stellt uns Paulus nun das Menschliche auf der einen Seite dem Göttlichen gegenüber in mehreren Gegenüberstellungen. Schauen wir uns das nochmal an. Gott und die Menschen. Er stellt dabei Fragen in diesem Text, die ich aber denke, als rhetorische Fragen interpretieren zu können. Also Vers 20 sind zwei Fragen drin. Wo ist ein Weiser? Naja, Paulus will damit sagen, ja, es gibt offensichtlich keinen, nirgendwo. Und wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Keiner da. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Genau so ist es. Also diese Fragen, denke ich, kann man als rhetorische Fragen auffassen. Er will damit sagen, dass es das eben nicht gibt. Wenn wir das so interpretieren, dann sagt er zunächst im Vers 20, die Weisheit der Welt ist eigentlich Torheit bei Gott. Die erste Gegenüberstellung. Und die Torheit der Predigt, die führt zur Errettung der Glaubenden. Hier auf der rechten Seite ist jetzt immer das Göttliche. Gott hat die Torheit der Predigt ausgewählt und die führt auf der linken Seite zu dem Menschlichen, nämlich zur Errettung der Glaubenden. Und die Torheit bei Gott auf der rechten Seite ist die Weisheit der Welt auf der linken Seite. Noch eine Gegenüberstellung in Vers 23. Christus gekreuzigt. Das ist zwar auf der Erde passiert, das war aber Gottes Wille, dass es so passiert. Und das ist auf der weltlichen Sicht oder auf der weltlichen Ebene das Ärgernis der Juden. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen oder den Nationen eine Torheit, dass Christus gekreuzigt wurde. Wir werden darüber noch weiter nachdenken. Im Vers 25 gibt es noch eine Gegenüberstellung, die jetzt nicht mehr Gleichheit so sehr betont, sondern Ungleichheit. Da ist dann davon die Rede, dass das Törichte Gottes weiser ist als die Weisheit der Menschen. Ich habe das mal mit so einem Ungleichzeichen versucht darzustellen. Das Törichte Gottes auf der rechten Seite ist eben mehr als das, was bei den Menschen besonders weise ist. Und das Schwache Gottes, wenn es das denn überhaupt gibt, eigentlich kennen wir Gott ja als den Starken, das Schwache Gottes ist stärker als das Starke der Menschen. Man könnte vielleicht sagen, das, was bei uns schon super, super, super absolutes Maximum ist, das ist immer noch weniger als das, was bei Gott gerade mal eben ganz bisschen gerade mal eben das Minimum, gerade mal eben ganz wenig ist. Es gibt also scheinbar ein Problem mit der menschlichen Weisheit. Und das besteht nun darin, dass die Menschen sich selbst als Maß aller Dinge hinstellen. Nur was der Mensch sich erklären kann, das ist wahr. Und was er sich nicht erklären kann, ist halt noch unvollständig beschrieben. Da fehlen uns vielleicht nur noch Informationen. Vielleicht muss man nur noch ein bisschen länger forschen. Dann wird man schon die Informationen bekommen, um sich auch das noch erklären zu können. Das ist so der Ansatz, von dem ich den Eindruck habe, dass die meisten Menschen ihn leben und so denken. Und das ist eigentlich ganz schön arrogant. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass wir als Menschen ja ganz viele ganz einfache Dinge des Alltags noch überhaupt nicht erklären können. Es gibt so viele ungeklärte Grundsatzfragen, das ist erstaunlich. Was ist Leben zum Beispiel? Also natürlich können wir sagen, ja, der Hund lebt, die Pflanze auch und die Straßenbahn eben nicht, obwohl sie sich auch bewegt. Aber warum? Was ist eigentlich der zentrale Unterschied? Warum kann man eine Straßenbahn eben nicht zum Leben erwecken? Das weiß keiner. Also was Leben ist, ist eigentlich noch gar nicht geklärt. Oder was ist Materie, das woraus wir hier bestehen? Also Einstein hat gesagt, Materie hat einen Zusammenhang zur Energie. Und im Grunde genommen ist eigentlich die Energie gleich Materie mal der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ja, bitte, wer mir das erklären kann, Freiwillige vor. Aber auch das beantwortet ja nicht, was Materie eigentlich ist. Also das, woraus wir bestehen, das, was uns umgibt. Die Menschen haben versucht, das auseinanderzunehmen, sind auf immer kleinere Teilchen gestoßen. Was es letzten Endes ist und wie diese kleinen Teilchen zusammenhängen, wir wissen es nicht. Wie funktioniert die Erdanziehungskraft? Zuverlässig, das können wir sagen. Ne? Wenn wir irgendwas fallen lassen, dann fällt es nach unten. Aber warum? Warum zieht sich Materie an? Warum gibt es diese sogenannte Newtonsche Gravitation? Wie funktioniert die? Hat irgendwas, habe ich gelesen, mit der Krümmung der Raumzeit zu tun? Aber das ist doch nur ein Modell, nur der Versuch, eine mathematische Konstruktion zu bauen, in der man das irgendwie ausrechnen kann. Ob das jetzt wirklich die Erklärung ist, das wissen wir nicht. Und warum die Gravitation funktioniert, keine Ahnung. Kann kein Mensch sagen. Selbst so einfache Fragen wie, was ist eigentlich die richtige Ernährung, können wir im Grunde nicht klären. Oder warum gibt es Kriege? Warum machen die Menschen sich gegenseitig tot? Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, deswegen komme ich drauf. Also selbst da gibt es keine eindeutige wissenschaftliche Meinung, wo jemand sagt, so, das ist die optimale Ernährung, so sollte man sich ernähren. Es gibt verschiedene Schulen, verschiedene Meinungen und letzten Endes weiß es keiner. Und die paar Studien, die da gemacht worden sind, die sind zum Teil schlecht, zum Teil gut, dann kann man sie aber doch irgendwie entkräften, weil irgendein Aspekt wieder gefehlt hat und so weiter und so fort. Oder in der Medizin gibt es so viele offene Fragen, so vieles, was man nicht weiß und nicht kennt. Das ist erstaunlich. Die Weisheit des Menschen ist sehr, sehr klein. Und es gibt mehr, was wir nicht wissen. Und je mehr wir wissen, wissen wir eigentlich, wie wenig wir wissen, denn meistens, wenn die Forscher eine Tür weiterkommen, eine Tür weiter durchstoßen, dann ist dahinter ein langer Gang, ein großer Raum mit 100 weiteren Türen und 100 neuen Fragen, die sich auftun. Und dann davon auszugehen, dass alles, was der Mensch sich nicht erklären kann, nicht wahr sein kann, das erscheint mir vor dem Hintergrund doch sehr, sehr arrogant. Also, bedeutet das nun, weg mit der menschlichen Weisheit, die taugt ja doch nichts? Sollten wir also die menschliche Weisheit verwerfen? Ich denke, das ist ein falscher Schluss, zu sagen, die menschliche Weisheit taugt nichts. Und ich glaube, das will Paulus hier auch nicht sagen. Ich mache mal ein paar Beispiele, an denen das deutlich wird. Man könnte zum Beispiel sagen, mit einer Krankheit gehe ich nicht zum Arzt, sondern ich bete einfach, dass ich wieder gesund werde. Denn ich verlasse mich nicht auf die menschliche Weisheit, nicht auf die Medizin, die ja so unvollkommen ist. Gehe am besten gar nicht zum Arzt, sondern wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann bete ich einfach, dass das wieder heilt. Es gibt Leute, die machen das. Also liest man immer mal wieder, dass dann Eltern zum Beispiel auch mit ihren Kindern so vorgehen. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Noch etwas deutlicher wird es vielleicht, wenn wir noch ein paar andere Beispiele dazu anschauen. Bei Arbeitslosigkeit. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich suche nicht nach Arbeit, sondern ich bete einfach nur um eine glückliche Fügung. Und hoffe, dass der Herr mir irgendjemanden vorbeischickt, der mir Arbeit anbietet. Brauche ich ja nicht auf Arbeitssuche gehen. Oder ne, menschliche Weisheit, lassen wir doch lieber sein. Oder bei Hunger. Könnte ich jetzt sagen, ja, ich gehe nicht Lebensmittel einkaufen, sondern ich bitte Gott, dass er mir Raben schickt, die Brot und Fleisch vorbeibringen, so wie er das ja damals bei Elia auch gemacht hat, nachzulesen in 1. Könige 17, Vers 6.
der ist von den Raben mit Brot und Fleisch versorgt worden.
Ja, also man merkt schon, dass das absurd klingt. Und ich denke, diese Beispiele machen deutlich, hier ist nicht gemeint, dass wir unsere Weisheit wegschmeißen, wegwerfen sollten, sondern wir sollten diese Weisheit, unsere eigene Weisheit in der richtigen Relation, im richtigen Licht zur Weisheit Gottes sehen. Also, diese Beispiele abgelehnt. Lange Vorrede, lasst uns nun mal zum Text kommen. Zunächst zum Vers 18, dem ersten Vers des heutigen Abschnitts. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und da wird es jetzt interessant, denn Paulus zeigt eine Alternative. Sozusagen ein Entweder-Oder. Auf der einen Seite die Torheit, auf der anderen Seite Gottes Kraft. Und diese beiden schließen sich eigentlich aus. Und das Wort vom Kreuz, das ist es, was entweder Torheit ist oder Gottes Kraft. Zwei gegensätzliche, sich widersprechende Dinge. Es kann ja nicht gleichzeitig Torheit und Gottes Kraft sein. Wenn es Gottes Kraft ist, wäre es nicht töricht. Und wenn es töricht ist, dann ist es nicht Gottes Kraft, sondern Unsinn. Und dazu gibt es eben auch Personengruppen, die jeweils zu einem Ast, zu einem Zweig zugeordnet werden. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und darum geht es Paulus eigentlich, das ist sozusagen fast die Überschrift über den nächsten Textabschnitt, denn das macht deutlich, worauf Paulus eigentlich hinaus will. Die Menschen sagen, Gott sei töricht. Jedenfalls die, die sich ihm nicht anvertrauen. Und Gott sagt, die Menschen sind töricht. Auf wessen Seite stellen wir uns? Sprechen wir mit allen anderen Menschen und sagen, Gott, du hast ja keine Ahnung? Oder stellen wir uns auf die Seite Gottes und sagen, ja, vielleicht bin auch ich töricht? Was das in der Konsequenz bedeutet, möchte ich an einem Zitat des Theologen Rudolf Bultmann deutlich machen. Ein Theologe, der sich also mit der Lehre von Gott sehr intensiv beschäftigt, da ist er abgebildet, lebt nicht mehr. Er schreibt in Neues Testament und Mythologie, erschien 1941, wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen, wenn man von einem solchen überhaupt reden darf, gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschauung vom sündentilgenden Tod Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden? Welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Für den Theologen Bultmann war Gottes Wort einfach töricht. Und zwar das Wort vom Kreuz, denn um das geht es ja hier. Es war für ihn töricht. Und er wollte die Bibel entmythologisieren und schauen, was dann noch übrig bleibt. Das gibt es nicht nur in unserer Zeit, das gab es auch schon zur Zeit der ersten Christen. Beispielsweise legt der Christenverfolger und Kritiker des Christentums Celsus den Christen die folgenden Worte in den Mund. Ich zitiere hier nach dem Kommentar von John MacArthur. Lasst keine zivilisierte Person in unsere Nähe kommen. Niemanden, der klug oder intelligent ist, denn diese Dinge halten wir für böse. Aber wenn ein Mensch ungebildet ist und es ihm an Verstand und Kultur mangelt, wenn er dumm ist, dann lasst ihn mutig herzutreten und Christ werden. Und er schreibt dann über die Christen: Wir sehen sie in ihren eigenen Häusern, ihren wollenen Kleidern, Stümper, die schlimmsten, die vulgärsten, die wirklich gewöhnlichsten. Sie gleichen einem Fledermausschwarm, der aus seiner Höhle attert, oder einer Kompanie von Ameisen, die um ihren Hügel marschiert. Sie sind wie Frösche, die ihr Symposium, also ihre Versammlung, im Sumpf abhalten, oder wie Würmer, die sich im Schlamm versammeln. So spottet Celsus über die Christen. Schon zur Zeit der ersten Christen im Jahre 172 nach Christus. Doch jetzt, Celsus, ein Kritiker der Christen gewesen aus 172 nach Christus, also zur Zeit der ersten Christen oder der zweiten. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Das Unerhörte eigentlich, denn Gott hat das bewusst so gewollt. Verse 19 und 20. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Es steht geschrieben, genau. Paulus zitiert hier einen Vers aus dem Alten Testament, und zwar aus Jesaja Kapitel 29. Jesaja 29, Vers 14 zitiert er hier, und ich möchte des Zusammenhangs wegen den Text einmal mit euch lesen, ab Vers 13. Dort redet der Herr über den Propheten Jesaja zu seinem Volk, und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen und die sagen: Wer sieht uns? Und wer erkennt uns? O, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt: Er hat mich nicht gemacht, und sein Gebilde von seinem Bildner sagt: Er versteht nichts? Ist hier zwar zu Israel gesagt, aber ihr merkt, es ist genau die Situation, in der wir leben. Ne? Die Menschen heute sagen: Ja, Gott hat uns nicht gemacht, wir stammen vom Affen ab. Und Gott versteht uns nicht, sagen die Menschen auch. Genau die gleiche Situation, in die Gott hier hineinspricht. Und deswegen ist es wohl auch so trefflich, dass Paulus aus diesem Text zitiert. Vers 17. Dauert es nicht nur noch eine ganz kurze Weile, dass sich der Libanon in einen Fruchtgarten verwandelt und der Karmel dem Wald gleichgeachtet wird? An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören, und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Interessant, das hat Jesus doch getan. Den Blinden die Augen geöffnet, den Tauben die Ohren geöffnet. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. denn der Gewalttätige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, die den Menschen in seiner Rechtssache schuldig sprechen und dem Schlingen legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet und mit nichtigen Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängt. Darum, so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob. Jetzt wird Jakob nicht mehr beschämt werden und sein Gesicht wird jetzt nicht mehr erblassen. Denn wenn seine Kinder das Werk seiner Hände in seiner Mitte sehen, werden sie meinen Namen heiligen und sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen und Murrende werden Belehrung annehmen. Das ist eine ganz ähnliche Situation, die Paulus hier aufgreift und zum Teil zitiert und mit eigenen Worten wieder darstellt. Und diese Verheißung hat sich ganz offensichtlich erfüllt. Gott wollte das so, den Verstand der Verständigen zunichte zu machen und zu verbergen. Und vom Herrn her ist dies geschehen, nicht zufällig. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir Gottes Wort studieren oder auch wenn wir mit anderen Leuten über Gottes Wort reden. Es ist bewusst so vom Herrn angelegt, dass die Menschen es für eine Torheit halten. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir, wenn wir über das Evangelium reden oder wenn wir predigen, ob wir dann an die Weisheit der Menschen appellieren können und sollten. Habe ich auch schon gemacht, dass ich versucht habe, an die Logik zu appellieren, versucht habe, sinnvolle Argumentationen irgendwo aus der Geschichte, aus der Wissenschaft herzuleiten. Aber ausgerechnet die Torheit der Predigt hat sich unser Herr ausgesucht, um das Evangelium weiterzugeben. Und die Frage ist ja, ob wir dann in der Predigt so etwas tun sollten oder ob auch das eigentlich unpassend ist. Vers 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Predigt ist so ziemlich das, was in der pädagogischen Welt heutzutage am wenigsten passt, am unangesagtesten eigentlich ist. Angesagte pädagogische Konzepte sind irgendwie Stationenlernen oder Lerntheke, so dass man selbstorganisiert irgendwie lernt, Wochenpläne oder Selbstorganisation im Sinne des Konstruktivismus. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Bewegung ermöglichen, also zwischendurch mal aufstehen, rumlaufen, ne? Nicht hier irgendwie so, jetzt, wie lange hört ihr jetzt schon zu? 20 Minuten. Das ist also Handlungsorientierung, nicht nur zuhören, sondern Dinge tun und vollständige Handlungen vollziehen, vom Anfang bis zum Ende und so weiter. Das sind also die pädagogischen Konzepte und ich weiß das aus eigener Anschauung, wenn man den Schülern nur etwas erzählt, da bleibt nicht viel hängen. Und wenn was hängen bleibt, dann bleibt es zumindest nicht sehr lange dort hängen. Also insofern haben vielleicht in der Pädagogik diese Konzepte auch ihre Berechtigung, wenn man Schülern etwas beibringen möchte, das will ich ja nun gar nicht anzweifeln. Aber hier in unserem Text steht, dass Gott die Torheit der Predigt ausgewählt hat. Das steht dem gegenüber, die Predigt als etwas, was eigentlich töricht ist, um Informationen weiterzugeben. Und dann ist ja die Frage, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir predigen? Warum sollten wir die Predigt nutzen, um das Evangelium weiterzugeben? Weil Gott das Törichte der Welt auserwählt hat und sich dazu stellt, wenn wir das tun, weil wir im Gehorsam sind. Er stellt sich dazu, wenn wir das tun und gebraucht es, um sich darin zu verherrlichen. In unserem Text lesen wir weiter die Verse 22 bis 24, also 1. Korinther 1, 22 bis 24. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott rettet durch die Predigt. Es sind nicht wir, die Gläubigen, die die Menschen retten. Es sind nicht wir, die die Menschen bekehren. Es sind auch nicht wir, die die Menschen überzeugen oder überzeugen müssten. Es sind nicht wir, die die Menschen zu Gott ziehen. Und es sind auch nicht wir, die die Menschen von Sünde überführen. Jesus sagt im Johannes Kapitel 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Oder im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, schreibt Paulus an die Thessalonicher, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Ersten Thessalonicher 2, Vers 13. Oder wir brauchen gar nicht so weit wegzugehen. Im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 6 hatten wir das auch schon. Da schreibt Paulus, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Hat ihre Kraft entfaltet. Ja, und wie? Durch die Wirkung des Geistes. Der Geist ist es, der an den Menschen handelt. Wir lesen dazu zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7 bis 11. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Geist öffnet die Augen, damit die Predigt wirkt. Und damit niemand, damit kein Fleisch sich vor Gott rühme. Dazu kommen wir dann später im Text noch. Vers 22, also 1. Korinther 1, Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir lesen im Vers 22, dass die Juden Zeichen fordern. Jesus hatte sie ihnen doch gegeben. Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Aber als die Juden daran nicht glaubten und wiedergekommen sind und gesagt haben, Jesus, mach doch noch ein Zeichen, da hat er gesagt, nein, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und damit meinte er das Zeichen, dass er sterben und wieder auferstehen wird. Zeichen führen letzten Endes nicht zum Glauben. Und auch die Weisheit führt nicht zum Glauben. Die Weisheit, wenn die Menschen Weisheit suchen, dann in der Regel nur theoretisch. Darf am besten nichts mit dem Leben zu tun haben, muss aber Spaß machen, so in komplizierten Dingen zu denken, sich darüber Gedanken zu machen. Da kann man dann ganz sonderbare Diskussionen mit Leuten führen, auch heute noch, über die absurdesten Dinge, die aber eigentlich überhaupt nicht weiterführen. Auch Weisheit muss theoretisch bleiben und nützt letzten Endes, also die menschliche Weisheit, nützt letzten Endes nichts für den Glauben. Und die menschliche Weisheit ist ja total durchdrungen vom Atheismus. Gab sozusagen die drei Stufen der Einführung des Atheismus, wenn man das so sehen will. Drei Personen, die die ganze Wissenschaft und alles, was so an menschlicher Weisheit heute existiert, verweltlicht haben. Ging los mit Darwin, ist ja nicht der Erfinder der Evolutionslehre, aber sein prominentester Vertreter, der das so richtig publik gemacht hat, der in der Biologie sozusagen den Atheismus eingeführt hat. Dann kam Freud in der Psychologie, gefolgt von Jung und Adler und wie sie alle heißen. Und nicht zuletzt Marx in der Soziologie und Politik, der gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk. Und darauf baut ganz, ganz vieles heute auf. Also, das sind so die Grundlagen. Und ohnehin geht eigentlich die ganze Psychologie sowieso zurück auf Platon und Aristoteles, also auf die griechischen Philosophen. Das sind ja die, die Paulus hier schon kritisiert hat. Also es ist heute nicht besser als damals, sondern eher schlimmer. Und doch ist noch Gnadenzeit. Doch ist noch die Möglichkeit, dass Gott Menschen rettet durch unsere Predigt. Dadurch, dass wir das Evangelium weitergeben. Und wir sollen weitergeben, was wir heute auch schon gehört haben im Mahl, nämlich das Wort vom Kreuz. Schön zusammengefasst in den sehr bekannten Versen aus Johannes 3, ab Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und das bedeutet eben auch Hingab ans Kreuz. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist das Wort vom Kreuz. Eine Torheit für die Menschen, uns aber Gottes Weisheit. Wenn wir das in unserer heutigen modernen Sprache formulieren und zusammenfassen, muss man eigentlich sagen, vor etwa 2000 Jahren ist in einem relativ unbekannten und unwichtigen Flecken der Erde ein Mann hingerichtet worden, wie viele tausend andere auch, an einem Kreuz. Und der soll jetzt verantwortlich sein dafür, dass für die ganze Welt, für alle Generationen vor ihm und nach ihm, die Sünden vergeben sind. Und der soll verantwortlich dafür sein, dass, ja, im Grunde ist es eigentlich, wie Bultmann gesagt hat. Nur, dass er es eben als Spott formuliert hat. Aber er hat schon mit dem Wort vom Kreuz richtig recht. Und es ist den Menschen, die das nicht annehmen, eine Torheit. Aber uns, die wir das annehmen, liegt genau darin Gottes Kraft. Und auch wenn es den Menschen eine Torheit ist, sollen wir es predigen, weil der Herr uns das aufgetragen hat. Aber andererseits, ist es nicht großartig? Ist das nicht herrlich? Wir brauchen einfach nur Zeugen zu sein dieses Wortes vom Kreuz. Alles andere, das ganze komplizierte Zeugs, die Menschen zu überzeugen, das macht unser Herr durch seinen Heiligen Geist. Und die Botschaft, die wir weiterzugeben haben, ist nicht einmal kompliziert. Die ist nicht so komplex, nicht so ausgeklügelt, dass sie niemand begreifen kann. Sie ist einfach. Das ist doch großartig. Und der Herr hat auch alles schon vollbracht, was dazu nötig ist. Die ganzen Voraussetzungen sind alle schon geschaffen. Das ist doch fantastisch. Und deshalb den Lobgesang und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Den Vers habe ich vorhin schon mal vorgelesen aus Offenbarung 7, Vers 12. Und das ist ein erstes Fazit aus unserem Text. Und deswegen möchte ich hier schließen. Paulus führt den Gedanken noch weiter. Das soll uns dann das nächste Mal beschäftigen. Ein kleiner Ausblick. Da geht es dann über die Berufenen und auch nochmal über das Rühmen. Es wird auch nochmal gehen über das Törichte und das Schwache Gottes. Was ist denn das eigentlich und gibt es das überhaupt? Und auch über die Wirkungen des Christus, die vier Wirkungen des Christus, die Paulus hier beschreibt. Darüber wollen wir dann im Folgenden noch nachdenken. An einem nächsten Termin. Für heute ist die Zeit leider um. Ich möchte noch einmal, dass wir still werden und beten. O Herr, es fällt mir, es fällt uns schwer anzunehmen, dass das, was du uns anvertraut hast, Torheit ist in den Augen vieler Menschen. Und es fällt uns schwer, wir wollen so gerne weise sein, wir wollen so gerne auch etwas leisten. Wir wollen so gerne, dass man uns auch mal auf die Schulter klopft und sagt, boah, da hast du dir aber was Schönes ausgedacht. Aber das hast du von vornherein ausgeschlossen. Doch weil wir dir so dankbar sind darüber, dass du uns erlöst hast und dass du uns eine so leicht zu verstehende, so einfache Erlösung anbietest, bei der wir nur zugreifen müssen. Darum wollen wir uns auf deine Seite stellen, danken dir dafür, für diese großartige Erlösung. Wir danken dir dafür, dass du all das Komplizierte, all das Schwierige und auch all das Schwere schon getan hast und preisen dich, dass du die Weisheit der Welt ins Leere laufen lässt. Das, was wir nicht verstehen, um uns das Törichte der Welt, das, was wir verstehen, zu schenken, dass es zu unserer Kraft werden darf in dir. O Herr, wir danken dir dafür. Amen.